SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Das ist einfach zu teuer. Die Immobilienfirma Mobimo bringt ihre Luxuswohnungen in der Stadt Zürich nicht los. Da muss jemand anderes ran. Die FDP vom Kanton Schaffhausen verliert nach den Wahlen auch ihren Parteipräsidenten. Die spinnen, die Chinesen. Eine kleine Ausstellung im Museum Riedberg zeigt, wie aus einer simplen Mango ein grosses Propagandasymbol vom Mao geworden ist. Nicht nur Strom fressen, sondern auch Strom sparen. An der ETH Zürich diskutieren Spezialisten aus der ganzen Welt, wie man dank Internet und Handy auch Energie sparen können. Und so wird das Wetter. In der Nacht schneit es, morgen wird es wärmer und es regnet. Am Mikrofon Nicole Martin. Teure Luxuswohnungen lassen sich immer weniger gut verkaufen. Im Mobimo Tower im Stadtzürcherkreis 5 sind zum Beispiel immer noch ein Drittel der Wohnungen leer. Das ist offenbar kein Einzelfall. Auch unabhängige Experten bestätigen, dass das Geschäft mit diesen super teuren Wohnungen nicht mehr so gut läuft. Hans-Peter Künzi.
So eine Wohnung im Mobimo Tower soll etwas ganz Spezielles sein. Das sieht man schon auf der Homepage.
Luxus pur. Der Logenplatz hoch über den Dächern Zürichs, endlose Weitsicht genießen, die Grandezza von hohen und lichtdurchfluteten Räumen spüren und zeigen können, dass man Stil besitzt.
Der Stil hat allerdings seinen Preis. Auf dem Immobilienportal Homegate werden heute 3 Wohnungen vom Mobimo Tower angeboten, zwischen 3,5 und 5,3 Millionen Franken. Total sind noch 17 von 53 Wohnungen frei. Dass die Wohnungen nach über einem Jahr immer noch nicht weggegangen sind, hat den Mobimo-Chef Christoph Gaujetzl überrascht.
Ja, man ist natürlich ein bisschen verwöhnt in der Immobilienbranche, dass man gemeint hat, wenn das Projekt fertig ist, sollten alle Wohnungen verkauft sein. Und in dem Sinn haben wir da jetzt das Ziel nicht erreicht oder noch nicht erreicht, weil eben noch nicht alle Wohnungen verkauft sind. Das dauert jetzt länger.
Dass es beim Verkauf von diesen teuren Wohnungen im Kreis 5 nicht läuft, wie erhofft, hat Konsequenzen für ein anderes Mobimo-Projekt mit Luxuswohnungen, das Erlenbach.
Dort haben wir zum Beispiel das Land verkauft und verzichten auf das Projekt.
Mobimo zieht sich also weitgehend zurück aus dem Geschäft mit super teuren Wohnungen. Ein Trend, der offenbar auch für andere gilt, sagt Robert Weinert vom Immobilienberatungsunternehmen Wüst und Partner.
Wir stellen auch fest, dass im Segment von Eigentumswohnungen, wo Preise haben über 2 Millionen Franken pro Wohnung, dass es dort zu einer gewissen Sättigung von der Nachfrage gekommen ist in den vergangenen Monaten.
Nicht betroffen von dem Rückgang, sagen aber die günstigeren Wohnungen.
Das mittlere Segment unter, sagen wir jetzt 2 Millionen Franken für ein Zentrum wie Zürich, dort sehen wir eigentlich nach wie vor eine rege Nachfrage. Auch die Entwicklungen von gestern, das heisst die neue Massnahmen, die der Bundesrat ergriffen hat in Bezug auf den Hypothekarmarkt, werden sich dort nicht stark auswirken.
Es dürfte also im Grossraum Zürich weitergebaut werden, wenn auch nicht mehr unbedingt nach dem Motto «Luxus pur».
Keine Alkoholwerbung bei Zürcher Sportanlässen. Das kantonale Blaukreuz will die Kinder und die Jugendlichen schützen und hat heute seine Initiativen eingereicht. Die will Werbung für jede Art von Alkohol aus den Sportstadien und von Sportanlässen verbannen. 8422 Zürcherinnen und Zürcher haben die Initiativen unterschrieben, sagt das Blaukreuz. Nötig gewesen wären 6'000 Unterschriften. Seit heute ist sie jetzt doch noch gesperrt. Die ominöse Rechtsabbiegspur beim Zürcher Sechsilütenplatz. Allerdings nur für etwa 1,5 Monate wegen Bauarbeiten. Die Stadt Zürich streitet ja mit dem Kanton darüber, ob es diese Spur überhaupt braucht. Wie sich die gesperrte Autospur auf den Verkehr auswirkt, das tut man während der Bauarbeiten zwar beobachten, sagt Stefan Hack vom Städtischen Tiefbauamt. Für den Rechtsstreit mit dem Kanton hat das aber keine Bedeutung.
Die Situationen sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Erfahrungsgemäß drosseln die Verkehrsteilnehmenden ihre Geschwindigkeit, wenn sie auf einer Baustelle zufahren. Und das ist nicht vergleichbar oder nicht direkt vergleichbar mit einer Situation, wie sie wäre, wenn die Spur abgebaut würde.
Ob die Stadt Zürich die Spur beim Sechsilütenplatz dann einmal streichen darf, das entscheidet das Verwaltungsgericht. Wann, ist noch nicht bekannt. Der Kanton Zürich unterstützt 4 private KV-Berufsschulen mit 12,5 Millionen Franken. Die vier Schulen bieten auch allgemeine Weiterbildungen an und erfüllen damit die Voraussetzungen, um vom Kanton Geld zu bekommen, schreibt der Regierungsrat. Die 12,5 Millionen Franken sind für die Jahre 2011 bis 2014 gedacht. Die sogenannte Umverteilungsinitiative der PDA, der Partei der Arbeit, ist für den Zürcher Regierungsrat ungültig. Die Initiative will eine einmalige Umverteilungsaktion erreichen. Alle Leute mit einem Vermögen über 3 Millionen und alle Firmen mit Eigenkapital über 5 Millionen Franken müssten einmal so viel mehr Steuern zahlen, dass es langt, um Leute mit kleinen und mittleren Einkommen die Steuerrechnung mindestens 5'000 Franken runterzutun. Die Forderung verstoße aber gerade ein paar Mal gegen Bundesrecht, sagt ein Gutachten, das der Regierungsrat in Auftrag gegeben hat. Er findet darum, die Initiative sei ungültig. Definitiv darüber entscheiden muss aber der Zürcher Kantonsrat.
SRF 1 Forum.
Gutige Fallschirme, millionenschwere Boni, Topverdiener bewegen die Gemüter.
Ich verstehe, dass da ein Unmut in der Bevölkerung auch aufkommt. Ja, dass man das einfach nicht akzeptieren will, dass das Leute so viel mehr verdienen.
Das ist eine Schweinerei. Jemand, der arbeitet, kann das Leben lang nicht so viel verdienen, wie so ein Knorli in einem Jahr abzockt.
Abzockerei regt auf, aber was ist Abzockerei? Was ist ein gerechter Lohn? Soll man die Löhne von Topmanagern begrenzen? Und wenn ja, wie? Wir diskutieren über die Abzockerinitiative und über einen Gegenvorschlag mit der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, mit dem Ständerat Thomas Minder und weiteren Gästen. Die Abstimmungssendung heute Abend live aus der Atelierbar beim Zürcher Paradeplatz. Diskutiert mit ab den 8. hier auf SRF 1 und SRF 4 News.
Die FDP vom Kanton Schaffhausen im Jammertal. Im Herbst hat sie die Wahlen verloren. Jetzt schmeißt der Präsident Nihat Tektas den Battle an. Nach nur gerade 4 Jahren gibt der 36-jährige Jurist sein Amt im April schon wieder ab. Die Schaffhauser FDP ist also auf der Suche nach einem Nachfolger. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Bei der Schaffhauser FDP findet man es schade, dass der Nihat Tektas, der junge Parteipräsident mit den türkischen Wurzeln, geht.
Ich bedauere das natürlich, weil ich denke, er hat einen guten Job gemacht in diesen 4 Jahren. Ich habe aber auch Verständnis für seine Begründungen, dass er jetzt ein bisschen mehr Zeit für seine junge Familie will haben. Das ist nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich bedauere natürlich seinen Entscheid.
Sagt der langjährige Kantonsrat Christian Heidegger, der Vorgänger von Nihat Tektas im Parteipräsidium. Für ihn hätte der Nihat Tektas trotz seiner Abwahl aus dem Kantonsrat noch nicht zurücktreten müssen. Der Christian Heidegger hat den Kurs von der FDP in den letzten Jahren mitgeprägt. Aber selber noch mal an die Spitze der Partei, das wird er nicht.
Nein, das ist ausgeschlossen, dass ich jetzt da noch mal das Präsidium übernehme. Im Gegenteil, ich würde auch auf die nächste Generalversammlung aus dem Vorstand zurücktreten. Ich bin jetzt auch 15 Jahre oder noch länger dabei gewesen und da sollte man auch mal Platz machen für neue, jüngere und unverbrauchtere Kräfte.
Gleich sieht der aktivste Kantonsrat von der FDP, der Thomas Hauser. Er hat zwar als Lehrer nur noch ein 50% Pensum, ist aber nicht motiviert zum Kandidieren für das Parteipräsidium.
Nein, ich bin jetzt dann 65, gehe in Ruhestand beruflich und mache allenfalls noch die Periode im Kantonsrat fertig und im grossen Stadtrat. Und dann tue ich auch meine politische Karriere beschliessen. Und dann hat es also keinen Sinn, wenn in 4 Jahren ein Kantonalpräsident schon selber gar nicht mehr bei den Wahlen mitmacht.
Klar, es gibt ja auch jüngere Freisinnige, die das Zeug hätte zum Parteipräsident. Zum Beispiel der 51-jährige, früherer Kantonsrat und heute Grossstadtrat Martin Egger. Er sei angefragt worden, aber der Martin Egger winkt ab.
Nein, das wäre kein Thema, weil da hat die Familie keine Freude und ich käme, glaube ich, Kassel oder heim. Ja, weil einfach das zeitliche Engagement ist nicht zu unterschätzen.
Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den Nihat Tektas zu finden, wo die Schaffhauser FDP bis in die nächsten Wahlen führen will, ist also nicht einfach. Es hat nicht massenhaft Interessenten, sagt der Regierungsrat Christian Amsler, der die Findungskommission leitet.
Da muss man auch gar nicht verschwiegen, da geht anderen Parteien gleich. Das ist nicht ganz einfach. Also es ist sicher nicht so, dass die Leute Schlangen stehen, aber ich bin als optimistischer Mensch schon der Überzeugung, dass wir jemanden werden finden.
Die Wahl vom neuen Parteipräsidenten soll am 3. April stattfinden.
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich bringen den Bundespräsidenten Ueli Maurer zum Schmunzeln. Die VBZ hat heute in einem ganzseitigen Inserat in der Gratiszeitung 20 Minuten mit dem VBS-Chef geworben und das ohne zu fragen. In dem Inserat sieht man Ueli Maurer in einer Jacke vom Schweizer Skiverband, voll mit Firmenlogo. Und darunter der Spruch, der Bundespräsident hat keinen Platz mehr für Werbung, wir schon. Für Ueli Maurer sagt das kein Problem, sagt seine Sprecherin Sonja Margelist.
Für den Bundespräsident Maurer ist es keine Verletzung am Recht von seinem Bild und er hat auch nicht die Absicht, da irgendwie zu reagieren. Er hat das Inserat gesehen und er hat wirklich gelacht und er hat auch noch eine weitere Empfehlung dazu, dass uns Whisky noch freie Werbefläche hätte.
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich haben also richtig kalkuliert, was davon ausgegangen sind, dass der Ueli Maurer ihren Sinn für Humor teilt. Laut Werberechtsexperten sind solche Werbungen sonst nämlich eher heikel. Eine Person muss eigentlich immer damit einverstanden sein, dass ihr Bild für Werbezweck gebraucht wird. Auch eine öffentliche Person. Das Schaffhauser Frauenhaus geht den Juni zu, weil es immer weniger gebraucht wird. 2007 ist das Schaffhauser Frauenhaus noch 1200 Mal zum Übernachten gebraucht worden. Letztes Jahr nur noch 700 Mal. Es sagen zwar immer weniger Frauen, die Hilfe brauchen, schreibt der Verein, der das Frauenhaus betreibt. Es sagen dafür aber immer schwerere Fälle. Und da sagen nur noch grössere und besser ausgerüstete Institutionen in der Lage, um diesen Frauen gut genug zu helfen. Schaffhauser Frauen, die Schutz suchen, weil sie zum Beispiel daheim geschlagen werden, müssen jetzt in Zukunft ins Frauenhaus auf Winterthur. So wie das bei heiklen Fällen heute schon passiert. Auch so kann man Enkeltrickbetrüger ins Leere laufen lassen. Eine 86-jährige Frau hat an einen angeblichen Verwandten in Zürich 70'000 Franken übergeben. Weil sie den Treffpunkt aber nicht gefunden hat, hat sie den Betrüger verpasst und die 70'000 Franken wieder mit heimgenommen. Bei zwei anderen Frauen hat der Trick allerdings funktioniert. Eine 83-jährige hat einem Unbekannten 50'000 Franken für ihren Sohn übergeben. Eine 82-jährige ist um 4'000 Franken betrogen worden. Seit Anfang Februar probieren die Betrüger den Enkeltrick offenbar wieder häufiger aus. Die meisten Leute sagen aber nicht darauf hineingehen, schreibt die Stadtpolizei Zürich. Das Museum Riedberg zeigt normalerweise edle Skulpturen aus fremden Ländern. In der neuesten Ausstellung wimmelt es aber nur so von Sachen vom Flohmarkt. Die hat Kunsthistorikerin Alfreda Murg zu Peking gefunden und gesammelt. Und sie zeigt damit die seltsame Geschichte vom Mao seiner Mango. Cordelia von Kauser.
Angefangen hat alles 1968 mit einem Kistchen voller Mango. Das Kistchen, das hat Mao Zedong vom pakistanischen Außenminister bekommen. Und der Mao hat die Früchte nicht selber gegessen, sondern er hat sie Fabrikarbeiter geschenkt. Quasi als Dank, weil die so erfolgreich gegen Studenten gekämpft haben, erzählt Kuratorin Alexandra von Pschachowski.
Er hat diese Mangos geschenkt und sofort sind diese Mangos aufgenommen worden als ein großes heiliges Symbol.
Die Alexandra von Pschachowski steht in der Ausstellung vor einem Bild und auf dem sieht man eine Gruppe Chinesen, die mit Tränen in den Augen um die Mango stehen. Nebendran hat es zwei Schreine. Im einen hat es eine Büste von Mao und im anderen ein Mango aus Wachs. Mangos sind quasi über Nacht zum Symbol geworden für Mao, seine Liebe und für seine Fürsorge. Und die Früchte, die sind plötzlich überall auftaucht, sogar im Kino. Der Film, das Lied von der Mango, den kann man anschauen. Verstehen tut man wahrscheinlich nicht so viel. Die Ausstellung über Mao seine Mangos, die sieht ziemlich anders aus als die anderen Riedberg-Museum-Ausstellungen. Sie ist klein und sehr farbig. Die Wände sind hellgrün und rosarot und in der Vitrine hat es für einmal nicht kostbare Objekte, sondern Alltagsgegenstände. Da sieht man billige Abzeichen und Tassen mit Mangos drauf, Teller und Bettwäsche.
Also diese Objekte, auch wenn sie heute natürlich selten sind, weil die meisten dieser Objekte weggeschmissen worden sind, entsorgt worden sind, sind die Objekte an sich nicht wirklich künstlerisch hochwertig.
Aber sie erzählen eine Geschichte. Eine, wo man irgendwie nicht so recht weiss, ob man sie jetzt soll tragisch oder lustig finden.
Ich habe mir das auch viel überlegt, darf man darüber lachen? Und es hat mich überrascht, in den Interviews mit Zeitzeugen, die in China für uns aufgenommen worden sind, da lachen die unglaublich viel. Die erzählen die tragischsten Geschichten und lachen immer wieder. Und lachen aber hauptsächlich über ihre damalige Begeisterung für diese Mango.
Alexandra von Pschachowski meint, dass der Mao die Mangos ganz spontan verschenkt hat und dass er die grosse Begeisterung erst später für sich und als politische Propaganda ausgenutzt hat. Etwa ein Jahr lang, von 1968 bis 1969, ist China im Mangofieber gelegen. Dann ist der Spuck wieder vorbei gewesen. Im Museum Rietberg lässt sie ihn jetzt nochmal aufleben und man steht vor diesen Mangos und wundert sich, wie so eine Hysterie möglich gewesen ist. Ganz einfach, meint Alexandra von Pschachowski.
Wenn wir uns mal bei der Nase packen, dann müssen wir sagen, Massenkult ist etwas, was wir auch kennen. Sei das für einen Popstar, sei das für das neue iPhone, wo die Leute vor dem Laden kampieren. Also auch das ist uns nicht so allzu fremd.
Maus, Mango. Die neue Ausstellung im Zürcher Museum Rietberg geht morgen auf und man kann sie noch bis am 16. Juni anschauen. Mehr Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite srf.ch/news und dort unter regional. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 14 Minuten vor 6 Uhr. Wir sind eine Gesellschaft von Stromfressern. Daheim laufen der Computer, die Stereoanlage und der Fernseher gleichzeitig. Unterwegs sind wir ständig online, schauen mit unserem Handy die neuesten Nachrichten an, hören Musik oder laden Video ab. Und im Geschäft laufen die Server sowieso Tag und Nacht heiß. Genau die Informationstechnologie, die so viel Strom frisst, soll uns jetzt beim Stromsparen helfen, findet der Zürcher Informatikprofessor und EMPA-Forscher Lorenz Hilti. Für ihn schliessen sich moderne Informationstechnologie und Nachhaltigkeit nicht aus. Darum hat Lorenz Hilti 250 Fachleute aus 50 Ländern zu einer grossen Konferenz an die ETH Zürich eingeladen. Eine Konferenz, die Impuls für Politik und Wirtschaft geben soll. Christoph Brunner.
Der Anteil der sogenannten ICT, der Informations- und Kommunikationstechnologie, am gesamten Stromverbrauch ist zwar mit 2% relativ tief, aber er nehme immer mehr zu, sagt der Lorenz Hilti von der Universität Zürich.
Zurzeit kann man etwa sagen, alle 5 Jahre verdoppelt sich der Stromverbrauch von der ICT.
Das hat damit zu tun, dass die Technologie in den letzten paar Jahren riesige Fortschritte gemacht hat. Und wenn etwas besser laufe, dann brauchen wir es mehr.
Das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Je effizienter wir werden, also je schneller und je energiesparender und vor allem je billiger wir können Leistungen beziehen, desto stärker wächst natürlich auch die Nachfrage.
Der Lorenz Hilti macht das Beispiel vom Datenverkehr im Internet. Der sei in den letzten paar Jahren eigentlich viel umweltfreundlicher geworden.
Wir haben früher pro Gigabyte, wo man übertragen hat im Internet, hat man x Kilowattstunden Strom verbraucht und heute sind das nur noch ungefähr 0,2 Gigawattstunden, wie wir jetzt in einer neuen Studie herausgefunden haben. Das heisst, die Energieeffizienz hat wahnsinnig zugenommen.
Gleichzeitig habe ich aber auch die Datenmenge, die jeder einzelne Internet-User auf- und runterlade, massiv zugenommen.
Allein, was man heute an YouTube-Videos runterlädt, das sind etwa 4 Milliarden pro Tag, braucht weltweit gesehen für die Übertragung im Internet ungefähr so viel Strom wie alle Schweizer Haushalte. Das hätte man sich früher noch so gar nicht können leisten, weil es nicht so effizient war. Jetzt machen wir es und es gleicht ungefähr dann der technische Fortschritt in der Energieeffizienz gerade wieder ungefähr aus.
Also eigentlich ein Teufelskreis. Und um den zu unterbrechen, müssen wir eben an Orte ansetzen, wo es den sogenannten Rebound-Effekt nicht gäbe, sagt der Lorenz Hilti. Zum Beispiel in der Klimatechnologie, wo seine Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und Technologie in den letzten paar Jahren grosse Fortschritte geschafft hätte. Oder im Bereich Videokonferenzen. Am Weltwirtschaftsforum zu Davos hat das Jahr eine Konferenz zusammen mit der Universität Nagoya in Japan stattgefunden. Die japanischen Teilnehmer mussten nicht in die Schweiz fliegen, was eine Unmenge von CO2 produziert hätte. Vorträge, Podien und sogar persönliche Pausengespräche beim Apéro hat man per Video abgehalten. Genau da zeige sich die Stärke von intelligenter, nachhaltiger Technologie, sagt der Lorenz Hilti.
Wir wollen unsere beste Technologie eigentlich nutzen, um eine Transformation anzubringen, zu einem modernen Lebensstil, der uns ermöglicht, mit, sagen wir, 2000 Watt pro Kopf auszukommen oder mit sehr viel weniger, die ganzen Kreisläufe zu verbessern mit intelligenter Technik. Das muss ja eigentlich möglich sein, denn es ist eine Frage von Intelligenz, es ist eine Frage von Informationsverarbeitung, wie wir mit Material und Energie umgehen. Und genau an dem Punkt müssen wir heute ansetzen.
In der Informatikbranche gehört seit ein paar Jahren zum guten Ton, dass man sich umweltfreundlich gibt. Jedes Handy und jeder Computer im Handel hat irgendein Umweltlabel, das zeigen soll, wie nachhaltig das Gerät ist. Das ist zwar schön und gut, sagt Lorenz Hilti, aber bei dieser sogenannten Green ID denke ich mir meistens ziemlich kurzfristig.
Es nützt eben nichts, wenn ich einfach sage, okay, ich tue jetzt ein Netzteil ein bisschen effizienter machen, dass es weniger Strom verschwendet, sondern es geht natürlich um die grossen Zusammenhänge. Es geht darum, wie wir unseren Alltag gestalten mit Hilfe von Technologie und wie wir die grossen Prozesse wie Mobilität oder Wohnen, also der Betrieb von Gebäuden, alle diese Sachen, wie wir die grossen material- und energiehungrigen Prozesse intelligenter gestalten in Zukunft.
Und da soll Lorenz Hilti seine Konferenz für ICT und Nachhaltigkeit nachhelfen. 250 Fachleute aus 50 Ländern sind für die Konferenz auf Zürich gereist. Ab heute diskutieren sie an der ETH über neue Ideen und Visionen. Der Lorenz Hilti hofft, dass die Gespräche der Grundstein sein können für spätere Projekte. Und er hofft, dass seine Konferenz wichtige Impulse geben kann.
Das Beste, was ich mir wünschen kann bei dieser Konferenz, ist, dass wir am Schluss vielleicht ein Papier haben, wo Massnahmen empfiehlt, auch an die Adresse der Politik oder auch an die Adresse der Wirtschaft und Unternehmen. Was wäre eigentlich jetzt wichtig zu machen, damit wir die Kraft der ICT nutzen können, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen?
Für das brauche ich aber die Bereitschaft von allen Beteiligten. Es sind nie das technische System alleine, das etwas bewirkt, sondern die Menschen, die es brauchen.
Der Christoph Brunner über die erste Konferenz, die Informationstechnologie und Nachhaltigkeit will zusammenbringen. Die Konferenz ist heute an der ETH Zürich losgegangen und geht noch bis am Samstag. Da sind die Wetteraussichten mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
Im Laufe der Nacht kommt es verbreitet schneien, bei Tiefstwert von etwa minus 4 Grad werden dann die Strassen und Trottoir wieder schneebedeckt. Darum empfiehlt es sich morgen am Morgen auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Und morgen am Vormittag kann es noch glatt sein, es schneit nämlich noch weiter, unterhalb von etwa 400-500 Meter ist der Schnee zum Teil aber auch mit Regen vermischt. Um Nachmittag schneit es noch ab und zu, am häufigsten zwischen dem Hirzel und dem Bachtel, sonst wird es dann noch mal länger trocken und besonders die Schaffhausen und im Unterland liegen noch ein paar Aufhellige drin. In Zürich, in Winterthur und Schaffhausen geht es am Nachmittag aufwärts auf plus 2 Grad, auf dem Rande gibt es minus 1 und auf dem Bachtel minus 2 Grad. Am Wochenende hat es dann recht viel Hochnebel rum, am Nachmittag kann sich aber auch mal ab und zu die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen dann bei etwa 3 Grad.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, das war heute wichtig. Teure Luxuswohnungen lassen sich immer weniger gut verkaufen. Im Mobimo Tower im Stadtsucherkreis 5 sind zum Beispiel immer noch ein Drittel der Wohnungen leer. Das ist offenbar kein Einzelfall. Auch unabhängige Experten bestätigen, dass das Geschäft mit diesen super teuren Wohnungen nicht mehr so gut läuft. Mobimo verzichtet darum auch auf ein Projekt mit Luxuswohnungen zu Erlenbach. Die FDP vom Kanton Schaffhausen braucht einen neuen Parteipräsidenten. Nachdem die Partei im Herbst die Wahlen verloren hat, schmeißt der Präsident Nihat Tektas den Battle an. Nach nur gerade 4 Jahren im Amt. Die FDP Schaffhausen hat jetzt eine Findungskommission eingesetzt. Kandidatinnen und Kandidaten stehen aber nicht gerade Schlange für die Aufgabe, sagt der Kommissionspräsident, der Regierungsrat Christian Amsler. Bis Anfang April will man aber einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin haben. Keine Alkoholwerbung bei Zürcher Sportanlässen. Das kantonale Blaukreuz will Kinder und die Jugendlichen schützen und hat heute seine Initiative eingereicht. Die will Werbung für jede Art von Alkohol aus den Sportstadien und von Sportanlässen verbannen. Mehr als 8'400 Zürcherinnen und Zürcher haben die Initiativen unterschrieben. Nötig sind, wären 6'000 Unterschriften. Die Ueli Maurer nimmt es mit Humor. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich werben heute in einem ganzseitigen Inserat in der Gratiszeitung 20 Minuten mit dem Bundespräsident. Und das ohne zu fragen. In diesem Inserat sieht man Ueli Maurer in einer Jacke vom Schweizer Skiverband, voll mit Firmenlogo. Darunter der Spruch, der Bundespräsident hat keinen Platz mehr für Werbung. Wir schon. Für Ueli Maurer sagt das kein Problem, lässt seine Sprecherin ausrichten. Er hat über das Inserat lachen. Das war das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen vom Donnerstagabend. Uns gibt es morgen Morgen wieder oder jederzeit im Internet. Die Adresse srf.ch/news und dort unter Regional Zürich-Schaffhausen anklicken. Dort sehen Sie auch, wie Sie uns über Twitter abonnieren können und wie Sie unsere Sendung gratis und automatisch als Podcast bekommen. Für die Sendungen von heute war Barbara Seiler verantwortlich. Mein Name ist Nicole Marti.
Eine Sendung von SRF 1.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.